Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
Hallo.
Ich bin nicht alleine, weil wir sind ein Zweier gespannt. Ja, wie geht's dir, Anna?
Mir geht's gut.
Mir geht's auch gut.
Wie geht's dir, Lena?
Wir sitzen hier schon wieder auf einer Couch. Wir waren eben brunchen. In wenigen Stunden sitze ich im Flieger. Für euch bin ich dann schon geflogen, aber bei mir steht's noch bevor. Und ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf die Folge, vor allem, weil ich weiß, dass die Folge wirklich von sehr vielen gefragt ist. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt auch ist, vielleicht gar nicht in Bezug auf die Podcast-Folge, aber du hast vielleicht auch im Austausch mit deinen Mädels, die dir folgen, vielleicht auch häufiger mitbekommen, dass das ein Problem ist für viele.
Ja, auf jeden Fall ein Thema für viele. Ja. Sowohl jetzt von meiner Community als auch in meinen Coachings, in meiner Arbeit bekomme ich das schon sehr viel mit, dass das Thema Essen oder auch emotionales Essen ein Thema ist und präsent ist, ja.
Hattest du damit selber schon mal Probleme?
Ich würde schon sagen, dass ich zu emotionalem Essen neige. Ist jetzt keine Belastung, aber würde ich schon sagen.
Also ich glaube auch, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in einem sehr Extremen bin. Also zum Beispiel, wenn ich übermäßig glücklich bin zum Beispiel, dann zelebriere ich das halt zum Beispiel gerne mit irgendeinem leckeren Essen so. Oder wenn ich halt super, 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 super traurig bin. Wahrscheinlich mit 16 oder so das letzte Mal, so wirklich so Heartbreak-mäßig, dass ich dann so, es ist eh alles egal, wie in so einem Film. Mhm. Aber so dazwischen ist eigentlich bei mir neutral. Und ich glaube, das ist bis zum gewissen Punkt auch normal, dass wir vielleicht auch...
Ja, also anormal wird es ja erst, wenn das wiederholt innerhalb von einer Woche auftritt. Ich glaube, wie wenn man von übermäßigem und auch hochkalorischem Essen spricht, an zwei Tagen die Woche... über einen Zeitraum von mehreren Monaten.
Okay.
Dann, und wenn natürlich auch eine Belastung damit einhergeht, ne, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, nee, ich finde das gut so und das ist halt so, aber es ist jetzt keine Belastung, dann kann es auch so bleiben. Aber wenn man eine Belastung feststellt, und das kann auch erst nach diesen Monaten sein, kann auch schon nach wenigen Wochen sein, dann wäre es natürlich etwas, was wichtig wäre, woran man arbeitet. Gerade weil wir auch über Emotionen sprechen und Emotionsregulation, und wenn wir an Emotionen denken, die sind unsere Schaltzentrale im Organismus, also Emotionen sind ganz wichtig für uns und die sind da und die wollen gefühlt werden und die wollen Raum bekommen, und indem man eben zu emotionalem Essen zum Beispiel greift, kommt es ja dann eher zu einer Vermeidung dieser Emotionen, sodass sie gar nicht auf adaptiven Wege reguliert werden und verarbeitet werden, sondern eben eher maladaptiv, also vermieden werden.
Ja, das ist nämlich, das bist ja nicht nur dann nachhaltig irgendwie unzufrieden vielleicht mit deinem Gewicht oder mit deiner Einstellung zum Essen, und es belastet dich vielleicht einfach nicht nur generell in deiner Optik und so, sondern vielleicht belastet dich das dann halt erst recht auch irgendwie mental noch ein Stück mehr, weil du halt irgendwann das fast zum Überlaufen bringst, so, weil du ja anstatt die Emotionen, wie du schon gesagt hast, zu fühlen und dich vielleicht Leuten zu öffnen, dich eigentlich ja eher in Essen oder Essen nutzt, um das zu kompensieren, diese Emotionen.
Genau, ja.
Und die sind ja aus einem Grund da, also es gibt ja einen Grund, wieso du gut gelaunt bist oder schlecht gelaunt bist, und das ist zum Beispiel was ich jetzt bei mir auch im Coaching angefangen habe. Das mache ich jetzt nicht so auf einer psychologisch-mentalen Ebene, weil immer noch bist du die Psychologin, vielleicht machst du auch sowas Ähnliches in deinen Coachings, aber ich fand das ganz wichtig zum Einstieg, dass ich mit meinen Mädels, die damit zu kämpfen haben, zum Beispiel mir auch das mal ganz bewusst angucke. Also ich, die müssen zum Beispiel auch im Tagebuch, was sie vor dem Start des Coachings führen, aufschreiben, wieso sie gegessen haben. Und es ist wirklich ganz oft Langeweile oder Appetit oder Emotion. Und dann gucken wir uns halt so in dem ersten Call auch ein bisschen an, okay, was sind denn Emotionen, bei denen das aufkommt, und gucken uns dann im zweiten Schritt an, wodurch entstehen die Emotionen und was können sie vielleicht tun, um da im Jetzt dran zu arbeiten und generell dieser Kompensation aus dem Weg zu gehen. Das ist natürlich ein langer Weg, ne? Das weißt du auch. Es gibt ja nicht umsonst auch therapeutische Verfahren, gerade wenn das dann, wie nennt man das, eine klinische Diagnose ist so. Oder wie, wenn du jetzt, sagen wir mal, es kommt jetzt häufiger vor in einem Abstand und es ist ein psychisches Problem, also es ist wirklich
also emotionales Essen ist erstmal keine psychische Störung.
Okay.
Wird nicht als psychische Störung diagnostiziert.
Okay.
Also wenn, dann guckt man sich das ganzheitlich ja nochmal an.
Also es ist generell aber als eine Essstörung dann?
Nee, muss nicht unbedingt sein. Also es kann auch sein, dass du eine depressive Episode hast und durch die negativen Emotionen, die du verspürst, und die vielleicht auch schwer auszuhalten sind, kommt es dann eher zum Essen. Also wenn man beim emotionalen Essen bleibt und es zu diesen hochkalorischen Zunahmen kommt oder hochkalorisches Essen von Lebensmitteln, dass man einen Kontrollverlust verspürt und das kommt 2 bis 3 Mal wiederholt in der Woche vor über einen Zeitraum von über 6 Monaten, dann würde man eher in Richtung Binge-Eating-Essstörung gehen.
Okay. Okay. Ne,
aber da gehören ja noch verschiedene Diagnosekriterien auch dazu. Und genau, guckt man sich dann auch nochmal so an. Auch bei einer Binge-Eating-Essstörung schaut man sich das natürlich an. Was ist die Ursache? Gab es irgendwelche psychosozialen Faktoren, die da das Ganze ausgelöst haben? Gab es einen Umzug, Änderung der Lebensumstände? Ne, wo es dann dazu kommt, dass viele Emotionen ausgelöst werden, die eben dann nicht auf adaptivem Weg, also nicht quasi gesund verarbeitet werden, sondern halt ungesund durch, ich versuche es zu kompensieren und diese Emotionen erst gar nicht zuzulassen, indem man eben dann zu Lebensmitteln greift und Essen greift, um ja, sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen.
Ja. Ja. Ja, okay. Ja, weil ich finde es halt schon, ich finde es wirklich krass, wenn man halt überlegt, wie krass einen das auch wirklich einschränken kann. Also
nicht nur... Wenn es dann zu einer Belastung kommt.
Genau, es gibt kommt, ja, ja auch, mhm. es gibt ja auch so, also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel einfach vergessen zu essen. Es gibt Leute, mhm. die dann richtig viel essen, dann essen die auch mal gar nichts. Das ist ja auch emotionales Nicht-Essen, würde ich das dann nennen. Also es gibt auch Leute, die nicht essen können, wenn die traurig sind oder wenn die auch irgendwie...
Ja, genau.
Super, also ne...
In gestresst so sind zum Beispiel. Genau. Dass es dann eher dazu kommt, dass man weniger isst oder ja. das vergisst, was natürlich genauso schlecht ist, ne? Und auch eine Belastung sein
ja.
kann.
Ja, und Stress... Ungesund. Stress, das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Stress nehmen, dass viele dann erst recht essen oder auch gar nicht essen, das ist ja, daran sieht man auch, dass Stress zum Beispiel sich negativ auf das Essverhalten auswirken kann. Da ist aber ja nicht das Essverhalten das Problem, was viele dann denken, die so, ja, wie kann ich denn dann nichts mehr essen oder so, sondern da ist der Stress wieder das Problem. Und weil das wirkt sich ja auch dann auf den Schlaf aus, es wirkt sich auf die ganzheitliche Gesundheit aus, das Immunsystem, die Darmgesundheit und so weiter und so fort. Und deswegen ist es halt so wichtig, vielleicht auch erstmal zu erkennen, okay, was ist denn mein Trigger dafür, dass ich dann zum Essen greife? Also welche Emotion ist es und wo kommt diese Emotion her? Durch was wird die zum Beispiel ausgelöst? Das ist natürlich ein Riesenfass, was man dann aufmacht. Weil wenn wir jetzt mal Stress nehmen, das kann dann Arbeit sein, das kann doch Familie sein, das kann auch vielleicht das eigene Selbstwahrnehmung sein, das kann super viel sein. Vielleicht ist gerade eine Freundschaft irgendwie schwierig, da kann ja viel mit reinspielen. Und das ist aber halt wichtig, erstmal zu erkennen.
Ja, deswegen muss man da auch noch viel weiter vorne anfangen, bevor man dann an den Punkt kommt, den du gerade genannt hast. Also eben vielleicht auch erstmal herauszufinden, wie äußert sich das? Welche Symptome habe ich denn überhaupt? Also sich vielleicht auch zu fragen, esse ich aus Hunger oder esse ich aus Appetit heraus? Das ist zum Beispiel auch so ein Symptom, dass es gar nicht mehr um das Hungergefühl geht und es gar nicht mehr gilt, das zu stillen, sondern dass man einfach aus Lust ist, ne? Diesen Appetit, den man zum Beispiel kennt. So zum Beispiel. Oder mal zu schauen, was esse ich überhaupt an Lebensmitteln? Häufig ist es nämlich so, dass wenn man zu emotionalem Essen tendiert, eher hochkalorische Lebensmittel nimmt, weil häufig sind nämlich an hochkalorische Lebensmittel Emotionen geknüpft aus der Kindheit. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen, was so die Ursachen vielleicht betreffen auch. Wie kann emotionales Essen überhaupt entstehen? Wie kommt es dazu, dass man das als Kompensation nutzt für die Emotionsregulation? Aber eben mal bei so Symptomen anzufangen und zu überlegen, wann esse ich, was esse ich? Das ist quasi, was du auch bei dir mit den Mädels abfragst.
Selbst so ein bisschen zu analysieren. Ja.
Wann esse ich? Ne, auch sich zu fragen, wie geht's mir? Wie ging's mir an dem Tag? Und was habe ich gegessen? Ne, das sind ja auch so Indikatoren. Oder sich auch mal zu fragen, wenn es mir besonders gut geht, habe ich das Gefühl, anders zu essen, als wenn es mir quasi durchschnittlich normal an einem Tag geht? Oder vielleicht auch in die negative Emotion, wenn es mir ganz, ganz schlecht geht? Wie gehe ich damit um? Esse ich dann anders? Wie äußert sich eben quasi diese Emotionsveränderung auf mein Essverhalten aus?
Ja, das finde ich auch, das ist auch mit dem was man isst, finde ich ein wichtiger Punkt, weil oft ist es ja zum Beispiel auch sowas wie Kuchen zum Beispiel. So, wenn es mir richtig gut geht, dann brauche ich irgendwie einen Kuchen oder eine Zimtschnecke oder weiß ich nicht. dass man da auch wirklich auch dann vielleicht guckt, dass man auch die Dinge, weil offensichtlich verknüpft man das ja mit was Positivem und ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn man sich das dann verbietet, weil wir haben auch gesagt, hochkalorische Sachen sind ja auch oft Sachen, die man sich sonst dann in der Diät vielleicht verbietet oder man strebt irgendwas an und sagt dann, jetzt kann ich das und das nicht mehr essen und damit verbindet man aber vielleicht auch was Positives, was ja nicht zwangsläufig schlecht ist, aber das kann man ja dann auch häufiger essen. Ihr könnt euch zum Beispiel, wenn ihr Muffins dann gerne esst, ihr könnt ja auch euch healthified Muffins zum Frühstück machen oder einfach mal einen Muffin zwischendurch gönnen oder auch mal ein Stück Kuchen essen. Und ich glaube, dann wirkt man, weil dann, das ist ja irgendwie ein Zusammenspiel zwischen mir geht's jetzt richtig gut und ich esse jetzt was, was das Gefühl nochmal supportet. Und vielleicht ist es auch diese Mahlzeit, die euch einfach auch am Ende dann ja auch vielleicht diese positive Emotion nochmal gibt und glücklich macht, weißt du?
Ja, das ist ja häufig auch so. Also es gibt da, glaube ich, auch einen Zusammenhang zwischen eben, mir geht's schlecht oder ich verspüre eine Emotionsveränderung und greife dann zu hochkalorischen Lebensmitteln, weil hochkalorische Lebensmittel, wenn wir, oder auch ungesunden Lebensmitteln, nicht alle hochkalorischen Lebensmittel sind gleich ungesund.
Wie zum Beispiel Nussmus.
Ja, aber häufig greift man trotzdem dazu, weil die halt schneller in den Blutzuckerspiegel gehen und das Wohlbefinden verbessern, also was heißt das Wohlbefinden verbessern, aber halt so für bessere Laune temporär sorgen.
Naja, guck mal, kurzkettige Kohlenhydrate gehen direkt in Blutzucker. Ja. So, und man fühlt sich ja erstmal so richtig aufgepusht und energiegeladen.
Genau. Und deswegen greift man dann auch eher dazu, weil wenn du eine negative Emotion hast, wenn es dir schlecht geht, möchtest du das ja tendenziell. Du hast ja den Wunsch oder das Bedürfnis, häufig zumindest, dass es dir besser geht. Und deswegen greifst du dann auch eher dazu, dass du sagst, ach, jetzt gönne ich mir mal das. Ja. Ne? Und dann geht es dir tendenziell schnell besser, aber auch nur temporär, weil, wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen länger dann anschauen, geht emotionales Essen auch häufig mit negativen Gedanken einher. Und das ist auch noch so ein Punkt, den ich ergänzen würde, wonach man gucken kann, weil nachdem du gegessen hast, vielleicht wäre das eine Idee, mal zu beobachten, welche Gedanken habe ich.
Danach direkt?
Ja, nach dem Essen, weil häufig geht es auch mit so Gedanken einher wie, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Wieso habe ich das jetzt gegessen? Ich hatte doch gar keinen Hunger. Ich habe doch gerade eben das, das und das gegessen. Ich werde mich niemals wohlfühlen. Oder vielleicht auch die Selbstwahrnehmung, die dann natürlich an das Ganze geknüpft ist, die wahrscheinlich dann auch davon negativ beeinflusst wird, dass du dich eklig fühlst. Ne? So Schuldgefühl und Schamgefühle sind dann damit auch häufig verbunden, die das Ganze auslöst. Also auch danach mal zu gucken, welche Gedanken habe ich eigentlich unmittelbar nach dem Essen. Weil eigentlich sollst du dich nach dem Essen grundsätzlich gut gesättigt fühlen. Also es geht nicht darum, dich besonders gut oder schlecht zu fühlen, sondern es geht ja um das Hungergefühl. Wie fühle ich mich in Bezug auf mein Hungergefühl? Habe ich noch Hunger oder fühle ich mich gesättigt?
Genau. Das ist eigentlich das Einzige. Die Emotionen sind was anderes. Wenn du traurig bist, dann kannst du weinen. So. Aber wenn du traurig bist, dann kannst du nicht essen. Also das ist ja, solltest du zumindest nicht. So, ihr wisst, worauf ich damit hinaus will. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass du das nochmal ansprichst, dass man sich auch erstmal über die Symptomatik bewusst wird. Weil ich glaube, viele sind generell unzufrieden mit dem Essverhalten oder haben Probleme mit ihrem Essverhalten, was nicht immer heißen muss, dass man eine Essstörung hat, sondern das, was einfach mal heißt, okay, irgendwo bin ich unzufrieden und man ist für sich selber auf dem Weg herauszufinden, was ist für mich eine Ernährungsform oder Ernährungsstil, der mir gut tut und wie lerne ich vielleicht auch wieder mich intuitiv dahingehend zu verhalten. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wenn man einfach feststellt, okay, ich bin gerade unzufrieden mit meinem Essen, wie äußert sich das? Weil das, was du gesagt hast, zum Beispiel sich danach auch schlecht zu fühlen oder so ein negatives Selbstbild zu haben, sich Vorwürfe zu machen, das ist dann ein Hinweis dafür und das ist die erste Antwort auf die Frage, ah, okay, vielleicht ist es emotionales Essen, dass ihr für euch auch erstmal so eine Art, nicht unbedingt Definition habt, aber so ein erstes Ziel, dass ihr sagt, okay, ich bin unzufrieden, wie es gerade läuft in meiner Ernährung, ich merke das und das, ah, okay, die Symptomatik, es könnte sein, dass ich mein Essen an Emotionen knüpfe und im nächsten Schritt dann eben diese Emotionen vielleicht auch mal anzugucken, wie wir jetzt auch schon gesagt haben.
Ja.
Aber deswegen ist die Symptomatik so wichtig.
Ja, damit man erstmal so ein Gefühl dafür bekommt. Manche ist das auch schon bewusst, ne? Wir sind häufig in stressigen Situationen, dass die merken, ja, wenn ich in stressigen Situationen bin, wenn ich mich gestresst fühle, wenn viel auf der Arbeit los ist oder sonst auch sozial irgendwie viel, dann esse ich mehr.
Ja.
Ne? Auch das kann ja schon ein Anzeichen sein. Und das ist dann natürlich eher so, wenn du halt immer mal wieder phasenweise Stress im Leben hast und es dann dazu kommt, dass du halt das mit Essen kompensierst, dann ist das natürlich auch was, was man angehen kann, ist aber vielleicht dann doch stärker wahrzunehmen, wenn du halt immer wieder irgendwie in jeden Tag es dazu kommt, dass du emotional isst oder aus Emotionen heraus isst, weil es gibt ja immer Emotionen.
Ja. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass man es häufig mit so Dingen verknüpft, die man vielleicht auch noch von früher kennt. Also das heißt, die Ursache kann zum Beispiel ja auch in der Kindheit liegen. Also dass man zum Beispiel Glaubenssätze, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, hat, wie
Du musst aufessen.
Du musst aufessen oder wenn du nicht aufisst, dann gibt es morgen schlechtes Wetter, was sowas ist wie, dass man das Gefühl hat, man, das gehört sich einfach so. Ich habe auch ganz viele Mädels schon in meinem Coaching gehabt, die wirklich ein Problem damit haben, Sachen nochmal in den Kühlschrank zu stellen oder einfach liegen zu lassen. Und ich tatsächlich auch eine Zeit lang. Und irgendwann dachte ich mir dann so, zum Beispiel mittlerweile ist es sogar schon so gut geworden, wie ich für mich sagen würde, dass ich sogar in Restaurants einfach sage, boah, ich nehme jetzt die Hälfte mit und esse die lieber noch irgendwie heute Abend als Vorspeise zu meinem Dinner oder so, weil warum soll ich denn jetzt auch einfach mir das jetzt aufzwingen, nur weil es jetzt auf dem Teller liegt, auch selbst bei eigenen Portionen. Ne? Also ich finde, im Restaurant ist die Hemmschwelle noch mal ein bisschen geringer, weil wenn man das Mindset so hat, dann kann man sagen, ja, aber ich habe mir auch nicht die Portion gemacht und der Koch weiß ja auch vielleicht nicht, wie viel Hunger ich habe. Und wenn man dann zu Hause ist, dann denkt man sich, ich habe mir das jetzt auf den Teller getan, ich esse das jetzt auch leer, wobei man vielleicht einfach mal auch keinen Hunger hat. Und das ist aber auch in Ordnung, wenn man danach noch Hunger hat, sich noch mal was zu holen. Genau darum geht es ja, um das herauszufinden. Ja. Und dafür muss man sich eben da auch lösen von diesen Glaubenssätzen zum Beispiel.
Was häufig auch eine Ursache sein kann, ist natürlich, je nachdem, wie die Bezugspersonen im frühen Kindesalter quasi mit dir und Emotionen umgegangen sind, weil natürlich als Säugling bist du ja abhängig von deinen Bezugspersonen. Ne? Deine Bezugspersonen sind dafür verantwortlich, dass deine Bedürfnisse gestillt werden. Und vielleicht kommt es dazu, dass du als Kind geschrien hast, weil du das Bedürfnis nach Zuneigung und Liebe hattest und wenn du dann irgendwie ein Stück Keks in den Mund geschoben kriegst, dann kann es natürlich auch so passieren, dass das aneinander geknüpft wird oder im Kindesalter, ne, gute Note, bist gut drauf, dann kriegst du erstmal Gummibärchen oder wenn du traurig bist, dass dir dann Essen angeboten wird, dass dann deine Mutter hat dir vielleicht eine Tüte Gummibärchen geschenkt hat, hier, sei nicht so traurig oder komm, wir kaufen dir ein Eis. Weil die vielleicht auch selber damit so umgehen.
Ja.
Aber dass man halt selber dann auch dazu gekommen ist, eben so das Essen an Emotionen zu knüpfen, gar nicht aus Boshaftigkeit oder sowas, deinen Eltern jetzt gegenüber oder von deinen Eltern dann auch dir gegenüber, sondern dass sie es halt nicht anders gelernt haben und dass du das quasi so beigebracht bekommen hast, auch mit Emotionen und Essen umzugehen. Und das ist ja wie so eine klassische, also so eine klassische operante Kondition. Es gibt auch die klassische Kondition, die meine ich nicht, sondern die operante Konditionierung, das ist ja genau dasselbe System, was es da gibt. Du machst was gut, dann wirst du belohnt, so wie man einem Hund zum Beispiel Sitz beibringt. Der Hund macht Sitz und der kriegt ein Leckerchen. Und wenn er nicht Sitz macht, dann
kriegt er keins.
Bekommt er halt eben kein Leckerchen oder wird bestraft. Und es ist genau dasselbe Lernprinzip, was wir als Kind auch haben. Ne?
Ja, klar.
Es muss jetzt nicht immer nur mit Essen sein, kann auch mit Reaktionen von Lob und Liebe natürlich gesprochen werden, aber es kann natürlich sein, dass du als Kind eben in Abhängigkeit von deinen Emotionen dann zum Beispiel Süßigkeiten bekommen hast und deswegen gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang, dass du jetzt im Erwachsenenalter dann zu genau diesen Süßigkeiten greifst, weil das damit eben so verbunden ist.
Voll. Ja, dieses auch, das haben ja auch viele, dieses Belohnungssystem bei Sport zum Beispiel. Ja, ich habe heute Sport gemacht, also denk darf ich jetzt das und was. Das jetzt auch was zu essen.
Ja.
Oder zum Beispiel auch, ich habe heute keinen Sport gemacht, also darf ich das nicht essen. Und das, glaube ich, entwickelt sich auch. Viele hören uns vielleicht auch zu und sind gerade so irgendwas so um die 16, 17, 18, wo das sich zum Beispiel bei mir entwickelt hat. Und da ist es eben ganz wichtig, das voneinander zu differenzieren. Weil klar ist es irgendwo wichtig, sich zu bewegen und auch nicht, ne, auch zu gucken, dass man sich auch gesund ernährt und ausgewogen. Aber es ist keine Gleichung, wie man es in der Schule lernt. So Essen ist gleich Bewegung oder Bewegung ist gleich Essen. Und dass wenn einer der beiden, eine Seite der Gleichung nicht erfüllt ist, dass dann dass das andere das irgendwie dann auch nicht mehr ist. Sondern du darfst auch essen, wenn du dich nicht bewegst. Ja. Und du darfst auch da vielleicht dich so ein bisschen davon lösen, von diesem Belohnungssystem, weil das finde ich auch früher so, ja, das hast du gut gemacht, wow, du hast deinen Zahn rausgehauen, jetzt kommt die Zahnfee und bringt dir was zu naschen, wow, du warst lieb, jetzt kommt der Nikolaus und bringt dir einen Sack mit Schokolade. Ja,
ist immer sehr, sehr viel an Essen geknüpft auch.
Ja. Du hast Geburtstag. Jetzt zum Beispiel bei uns war es früher immer so, es gab nur so Cola und solche Sachen, wenn Geburtstag war. Im Grunde auch nicht schlecht ist und das will ich auch nochmal sagen, weil ich finde, wir sind so eine Generation, wir tendieren dazu, mit unserem Halbwissen erstmal alles unseren Eltern in die Schuhe zu schieben. So, ja, ja, weil meine, das liegt in meiner Familie. Ja, weil meine Mutter hat das gemacht. Ja, ja, die sind auch zum ersten Mal auf der Welt. So, wenn wir Eltern sind, werden wir auch Dinge falsch und richtig machen.
Ja.
Oder okay machen. Und das ist, darum geht es nicht, sondern es geht ja viel eher jetzt darum, das zu erkennen und das nächste Mal, wenn man auf der Couch sitzt und irgendwas isst und dann diesen Moment hat und diesen Podcast hier gehört hat und sich denkt, warte mal kurz, Annalena, was haben die gesagt? Ich überlege mal kurz, wieso ich esse. Wow, ich habe gerade eigentlich gar keinen Hunger. Aber vorher habe ich eine Nachricht bekommen, die hat mich gestresst. Gibt es vielleicht keinen anderen Weg, damit jetzt umzugehen? So, das ist ja der erste Schritt, darum geht's ja.
Ja, das sich vielleicht auch zu fragen, wenn ich jetzt mit meinem Finger auf meine Eltern zeige, wird sich dadurch die Emotion von Essen lösen oder Essen von der Emotion? Nein, es wird sich halt nichts verändern. Nein. Das ist halt so eine Haltung, die nichts bringen wird.
Ja.
Weil Situationen, Personen, die Schuld für etwas zu geben, das wird halt die Situation nicht verbessern, nicht verändern, sondern wir selber sind halt für unser Leben verantwortlich und wir können ganz, ganz viel auch selber angehen und das über verschiedene Wege, wie zum Beispiel in die Achtsamkeit, was du jetzt auch meintest, zum Beispiel zu kommen und bevor man isst, sich zu fragen, habe ich gerade wirklich Hunger oder esse ich aus Lust und Laune heraus oder auch schon vorher damit anzufangen, ne? Gerade weil wir auch über Emotionen sprechen, sich vielleicht mal zu überlegen, wie könnte denn für mich eine adaptive Emotionsregulation aussehen? Also wenn du häufig gestresst bist, vielleicht an der Stressprävention oder an der Stressbewältigung anzusetzen und zu schauen, was kannst du tun, damit du Stress bewältigen kannst durch andere Bewältigungsstrategien, wie zum Beispiel sich zu bewegen, seine Gedanken aufzuschreiben, wenn es im Arbeitskontext passiert, mit deinem Vorgesetzten zu sprechen, zu sagen, hey, in letzter Zeit ist mein Arbeitspensum ein bisschen zu hoch, könnten wir schauen, dass wir die Aufgaben auf verschiedene Bereiche irgendwie aufteilen oder mit Kolleginnen zu sprechen, mit Freundinnen zu sprechen, generell zu sprechen, mit Bezugspersonen über eben die stressige Situation, eben danach zu gucken, dass man dem Stress, was ja der Auslöser für dann das emotionale Essen ist oder das eben, ja, eben auslöst, daran zu arbeiten und zu gucken, was kann ich da schon tun, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass ich zu Essen greife, um diese Emotionen, die ausgelöst wird durch Stress, zu kompensieren. Also sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch in dem gleichen Zuge dann zu schauen, was kann ich tun, um präventiv schon an meinem Stressmanagement zu arbeiten. Also dass es erst gar nicht dazu kommt, dass du so schnell oder gestresst bist, ne, dass du einfach eine höhere Toleranz aufbaust, dass es erst gar nicht so schnell dann dazu kommt, dass du gestresst bist und das bewältigen musst über Essen.
Ja, ja, und das in jeder Hinsicht. Also zum Beispiel Stress, aber zum Beispiel auch, wenn es jetzt traurig ist, also Traurigkeit. Manchmal ist es ja vielleicht auch, dass man mit einer Person zum Beispiel häufig streitet und dann immer traurig ist. Da muss man halt genau da ansetzen und zu gucken, was macht die Person oder warum streiten wir? Und da halt wirklich, das ist ja auch da nicht nur hilfreich fürs Essen, das haben wir auch ganz am Anfang schon gesagt, und für die Situation im Jetzt, sondern ja generell, es hilft euch ja im Leben unglaublich, wenn ihr euch vielleicht auch so einen Überblick verschafft über die Dinge, wie sie um euch herum stattfinden und wie sie euch beeinflussen. Mhm. Dabei kann es ja auch sein, dass man herausfindet, nee, das läuft zum Beispiel gerade total gut, das ist es nicht. Aber ich finde zum Beispiel auch auf der anderen Seite, das ist einfach wichtig, um ein Problem, weil wir sind ja lösungsorientiert. Problemorientiert wäre einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen, lösungsorientiert ist es anzunehmen und mit dem Finger in die Zukunft zu zeigen und darauf zu zeigen, was du für dich siehst und die Lösung, die die Zukunft für dich bereithält. Mhm. Und das ist wirklich so, so, so wichtig, dass man auch so ein bisschen achtsam mit sich wird und auch im Umgang mit seinem Umfeld, mit den Dingen, die man täglich tut. Da kann natürlich auch Journalen helfen und so, so ein kleiner Check-in mit sich. Oder halt auch einfach in dem Moment des emotionalen Essens direkt in die, ja, so ein bisschen in die Gedanken zu gehen, um das zu analysieren, wo es herkommt. Und ich finde es total wichtig, auch zum Beispiel das Thema Schlaf. Viele haben auch einfach Probleme mit dem Essen, weil sie müde sind. Die essen aus Müdigkeit. Mhm. Und da ist es halt wichtig, wirklich dann zu gucken, okay, wie kann ich denn meine Schlafhygiene verbessern? Wie kann ich denn meine Routine vor dem zu Bett gehen oder direkt morgens irgendwie optimieren? Und da halt einfach dann nochmal ganz separiert zu suchen, weil emotionales Essen ist was viele betrifft, aber halt nicht für jeden, um das zu lösen, das, ich sag mal, Problem oder um da zu arbeiten, nicht für jeden die gleiche Lösung bereithält. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Mhm. Jeder, der diesen Podcast hört und jetzt gerade feststellt, hey, ich glaube, das betrifft mich, jeder geht mit einer anderen Emotion auch wieder raus und mit einem anderen Notizblock mit anderen Dingen, die man jetzt angehen will. Und das ist auch ganz wichtig, sich da für sich selber so zu strukturieren und auch ein bisschen so einen Plan zu machen. Und das ist halt super, wie du schon gesagt hast, mit so alternativen Strategien oder halt auch einfach mit ein bisschen mehr Achtsamkeit. Das hilft ja dann auch.
Ja, ich glaube, durch die Achtsamkeit wird man auch herausfinden, welche Emotionen, welches Essen, wie war der Tag, vielleicht auch, was du meintest, so ein Tagebuch, ne, hat ja auch mit Achtsamkeit zu tun, ein Tagebuch zu führen, was habe ich gegessen, wann habe ich gegessen, wie viel habe ich gegessen, wie habe ich mich danach gefühlt, hatte ich Hunger oder hatte ich keinen Hunger, ne, da wird man häufig dann auch so ein Schema erkennen und mit diesem Schema kann man unfassbar viel machen und auch, das kann man sich zur Nutze machen, da dann eine Lösung auch zu finden.
Ich mache jetzt zum Beispiel, gut, das ist jetzt beruflich, aber ich mache ja ein What I Eat in a Day jeden Tag in meinem Broadcast-Channel und da teile ich, was ich gegessen habe. Das bedeutet aber für mich auch, dass ich einfach von allem ein Foto mache. Mhm. Und dabei wisst ihr, wenn ihr meine What I Eat in a Days kennt, das ist nicht unbedingt ästhetisch, sondern ich gucke einfach, ich mache einfach ein Foto von dem Riegel, den ich gerade in der Hand habe oder von der Bowl, die ich esse. Und dann abends habe ich dann schon manchmal, packe ich die Sachen so zusammen und denke mir so, krass, das hat mich voll lange satt gemacht oder wow, das war voll lecker oder danach hatte ich richtig doll Hunger oder.
Durst, ja.
Genau.
Ja, das ist so wichtig, dass man sich damit wieder mehr beschäftigt und mehr zum Essen an sich findet und zu den Lebensmitteln, die man konsumiert, weil häufig ist es so, man isst irgendwas oder vielleicht gibt man sich da noch Mühe und weiß wenigstens, was in seinem Essen drin ist, aber dann setzt man sich vor den Fernseher, ans Handy, Social Media, was man konsumiert und dabei liegt der Fokus ja gar nicht mehr auf dem Essen und darauf, dass du gerade aus Hunger im besten Fall heraus isst, um deinen Hunger zu stillen, sondern deine Reize werden so überflutet, dass du ganz woanders bist mit deiner Aufmerksamkeit als beim Essen.
Ja.
Und deswegen kommt es dann auch häufig dazu, dass man dann merkt, oh, das ging ja ganz schön schnell leer, weil man vielleicht viel, viel schneller gegessen hat als sonst. Und dadurch dann sich vielleicht auch nochmal Nachschlag nimmt, obwohl man vielleicht eigentlich schon satt gewesen wäre, weil man langsamer gegessen hätte und sich darauf konzentriert hätte. Das hat natürlich dann auch schnelles Essen wieder eine negative Auswirkung auf deine Verdauung, weil die Verdauung beginnt im Mund. Ne, das sind alles Dinge, das ist halt so ein Kreislauf, eins führt zum anderen. Und das kann ein Teufelskreis sein, kann aber auch einfach ein Kreislauf sein, ganz neutral oder auch positiv ausgelegt. Und das ist halt wichtig.
Ja, es ist generell, finde ich, auch so dieses achtsame Essen, also achtsamer Umgang mit sich und aber auch mit dem Essen wirklich im Detail ist einfach so wichtig, weil guck mal, überleg mal früher, man hat vielleicht irgendwie gesammelt oder gejagt, hat sich da hingesetzt und hat, es ist ja auch was Soziales, man saß dann mit seiner Familie da und hat wirklich das Essen genossen, das wertgeschätzt, war dankbar. Und das finde ich zum Beispiel auch was Tolles, so meine Oma ist ja zum Beispiel sehr religiös, dass immer da vorher gebetet wird. Mhm. Und da wird ja auch immer gedankt quasi für das, was auf dem Tisch ist und so. Und ich finde auch wirklich, sich wirklich mal hinzusetzen und das Essen anzugucken und zu überlegen, krass, guck mal, das ist einfach da gewachsen, das ist hier, ich kann das jetzt essen, ich kann auch, ich habe irgendwie auch vielleicht die finanziellen Mittel, mir sowas überhaupt zu leisten, ist was total Tolles, wie wird mein Körper das jetzt irgendwie finden, noch da mal wieder ein bisschen zurückzugehen zu dem, was Essen auch eigentlich ist, das ist einfach lebensnotwendig und es ist einfach ein Hunger zu haben, ist ein ganz normales Bedürfnis des Körpers, wie auch Schlaf. Und ich glaube, da muss man wieder hinfinden und da gibt es verschiedene Wege und es gibt viele Wege, aber eins ist vor allem, wenn man mit emotionalem Essen kämpft, da halt wieder ein bisschen von wegzukommen und daran zu arbeiten. Und ich finde, was zum Beispiel auch super hilfreich sein kann, wenn man das jetzt seit Jahren versucht, weil das ist ja was, was einen belastet. Ich meine, überleg mal, man isst halt jeden Tag. Dann kann man da zum Beispiel auch sich Hilfe suchen, wenn man das möchte. Ne? Ja. Ob das in deinem Coaching ist, ob das in deinem Coaching ist, ob das bei wem anders im Coaching ist, ob das, keine Ahnung, eine Therapie ist. Genau.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Es kommt immer auf den Belastungsgrad drauf an, wenn man sagt, man versucht die ganze Zeit irgendwie schon an seinem Essverhalten zu arbeiten und man kriegt das aber irgendwie nicht richtig in den Griff, dann wäre es auf jeden Fall hilfreich, sich das mal anzugucken, weil ganz oft versuchen wir so die Äußerlichkeiten zu verändern, so ich esse mal weniger davon, ich esse mal mehr hiervon, aber emotionales Essen ist ja ein inneres Konstrukt, das ist ja ein innerer Konflikt und da gilt es, das eben auch von innen heraus anzugehen, erstmal auf Ursachen, also vielleicht die Symptome anzugucken, damit die Symptome gelindert werden und reduziert werden und dann auf Ursachensuche zu gehen, mal zu gucken, wie war das in deiner Kindheit, wo kam es vielleicht zur Verknüpfung von Essen und Emotionen, woran sind bei dir vielleicht noch Emotionen geknüpft, ne? Muss ja nicht immer nur das Essen sein, ist häufig das Essen bei vielen fehlen, aber muss nicht nur sein, um sich das Ganze mal anzugucken, um da auch ein grundlegendes Verständnis für zu bekommen, warum man so ist, wie man ist, warum man sich so verhält, warum man solche Gedanken hat, die man eben hat, und dann auf kognitiver Ebene und emotionaler Ebene zu arbeiten, um davon wegzukommen. Und das ist halt eben so mein Ansatz als Psychologin.
Ja, nee, ich finde das auch voll wichtig. Ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel das, was ich mache mit diesem Tagebuch führen von den Lebensmitteln zum Beispiel, dass das für viele meiner Klientinnen auch am Anfang so ein bisschen ein Problem ist und die das selber wahrscheinlich auch niemals machen und durchziehen würden und sich dann auch vor allem nicht hinsetzen würden und sich das irgendwie angucken würden im Detail. Und deswegen finde ich, wenn zum Beispiel angenommen, Stress ist jetzt das Problem und der Auslöser für emotionales Essen, und dann sage ich jetzt, ja, mach doch einfach mal ein Diary und schreib mal alles auf und überleg mal, wie du dich fühlst und mach mal das. Das wird die Leute vielleicht nur noch mehr stressen. Mhm. Die werden dann auch aktiv gezwungen, sich mit dem, wofür sie sich auch schämen und so auseinanderzusetzen, und würden es vielleicht gar nicht schaffen. Und deswegen auch zum Beispiel in der Hinsicht, in der Praxis sich da Hilfe zu suchen und zu sagen, hey, ich weiß, es ist sinnvoll, ich kann es aber alleine nicht. Ich würde mir wünschen, dass da mir jemand hilft, der einen Overview hat, der das ganz mit mir persönlich irgendwie angeht und anschaut, und dann eine Lösung gemeinsam zu finden. Das ist ja auch nichts Falsches und Verwerfliches. Genauso ist es zum Beispiel, weiß ich nicht, mache ich das ja auch, wenn es jetzt zum Beispiel zum Laufen geht, dass ich dann einen Lauftrainer frage, weil der ist darauf spezialisiert. Natürlich könnte ich mir 10 Bücher kaufen und auch selber mich damit auseinandersetzen. Und in vielen Bereichen klappt es, aber in manchen Bereichen gibt man die Verantwortung vielleicht auch einfach gerne ab.
Ja, oder geht halt auch einfach den logischeren und sinnvolleren Weg, weil wenn Bücher die Probleme lösen würden, so, dann würde es ganz viele Berufe einfach nicht geben, weil wenn ein Buch alles lösen würde und die Umsetzung so leicht wäre von dem, was da darin steht, dann bräuchte es keine Ärzte, keine Psychologen, keine Psychiater, keine Lauftrainer, da bräuchte es gar nichts. Aber häufig ist es eben mit inneren Prozessen verbunden, weshalb es nicht so einfach ist. Und dafür haben halt Menschen jahrelang studiert oder Ausbildungen gemacht oder sich weitergebildet, um eben da zu unterstützen. Aber trotz alledem wäre ein Buch schon mal ein Anfang, sich damit auseinanderzusetzen und sich Wissen anzueignen, ne? So ein Fundament schon mal zu schaffen, auf jeden Fall.
Ja, auch zum Beispiel hinsichtlich Nährwerte, das ist mir jetzt auch noch aufgefallen, wir auch gesagt haben, dass oft zum Beispiel Lebensmittel glücklich machen oder Lebensmittel dich gut fühlen lassen, gerade Energieversorgung und so, aber halt auch auf einer ganz anderen Ebene, auf einer zellulären Ebene. Wir haben auch zum Beispiel das Thema Neurotransmitter schon oft angesprochen, Aminosäuren, die Darmgesundheit. Und da sieht man ja auch, dass das, was in deinen Körper reinkommt, am Ende dafür zuständig ist, wie du dich auch fühlst. Wie ist zum Beispiel dein Serotoninspiegel? Wie glücklich bist du? Wie gut schläfst du? Das sind ja auch alles so Sachen, die über einen Vitamin- oder einen Nährstoffbedarf irgendwie abgedeckt und überhaupt erstmal möglich gemacht werden müssen. Mhm. Und deswegen ist es zum Beispiel auch super wichtig, nährstoffdicht zu essen und vielseitig zu essen und so, um vielleicht auch gar nicht da reinzukommen. Wir haben zum Beispiel im Blutbild bei mir auch Serotoninspiegel gemessen, weil auch oft das, wenn man zum Beispiel jemand ist, der auf wirklich Blutbildebene zum Beispiel einfach unterversorgt ist und deshalb dazu neigt, eher in so depressive Verstimmungen zu kommen oder schlechter zu schlafen, was sich dann wieder unterschiedlich auswirkt, oder auch gestresster ist durch den Hormonhaushalt. Natürlich ist es dann einfach, kannst du da den Sachen auf den Grund gehen, aber trotzdem musst du dem Körper ja auch das zuführen, was er dann letztendlich braucht. Und ich finde, da ist auch ganz wichtig, um dem Körper das zu geben, was er braucht, weil wir wissen ja auch, dass oft Cravings zum Beispiel aufgrund von einem Nährstoffmangel entstehen, dass man da schon vorarbeitet oder präventiv guckt, dass man über die Ernährung halt viel abwechselt, viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte vielleicht, verschiedene Proteinquellen, gesunde Fette, und das auch schon mal einfach integriert, um eine gute Basis zu schaffen. Das ist ja auch was einseitige Ernährung. Wenn du das im Kindheitsalter so irgendwie vorgelebt bekommen hast, ist es halt auch schwer für dich.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja. Ja, das waren so unsere Tipps. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen eine kürzere Folge geworden.
Wir sind halt so direkt ins Thema einfach rein.
Ja. Letzt hat jemand zu mir gesagt, also ich habe eine Folge von euch angehört und so die ersten 15 Minuten habt ihr ja nur gelabert, da ging es ja gar nicht ums Thema. Ich so, ja, war das eine Kummerkastenfolge? Und dann die Person so, ja. Ich so, ja, aber genau darum geht's ja, weil wir dann ja auch so ein bisschen unsere Tipps geben und so und so ein bisschen leichter Einstieg. Ich zum Beispiel, ich mag das voll gerne, wenn wir am Anfang so ein bisschen über, ich sag jetzt einfach mal, Gott und die Welt reden. Aber es gibt halt Leute, und das vergesse ich immer wieder, die gar nicht unsere Community sind, die zum Beispiel jetzt vielleicht jetzt unsere Community hoffentlich werden, Teil unserer Community werden, aber die vielleicht die Folge auch einfach anklicken, weil sie gefiltert haben nach emotionalem Essen zum Beispiel und die haben halt keine Ahnung, wer wir sind und was wir machen und die nervt es dann halt wirklich am Anfang, wenn wir so...
Ja, es kommt immer drauf an, weshalb hörst du Podcasts? Mhm. Weil du dich für die Person interessierst?
Ja.
Oder weil du dich halt weiterbilden möchtest? Ne? Und wenn es dann um das Thema emotionales Essen geht und du möchtest darüber was lernen und dann geht es die ersten 30 Minuten erstmal darüber, was wir die letzte Woche gemacht
haben. Und nächste Woche noch machen werden, dann verstehe ich das auch.
Dann ist es natürlich ein Unterschied, aber wir versuchen immer so eine Mischung zu machen. Heute haben wir es halt jetzt mal gar nicht gemacht. Letztes Mal, glaube ich, dafür
ausführlich. Ja, das muss halt auch ganz intuitiv, das hat Tommy Schmidt mal ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Ja,
wir sind hier intuitiv.
Ja, intuitiv, aber das ist so krass, weil der meinte so, ja, wenn ihr so euren Lieblingspodcast hört zum Beispiel und die sitzen zwei Leute da und dann sagt der eine so, ja, ich bin gerade in Barcelona und der andere so, echt? Wow, was machst du denn, wie lange bist du das? Das ist halt gelogen, weil, hey, ihr habt doch vorher... Erstens mal, also man muss sich auch abstimmen, wie man einen Podcast aufnimmt, wenn man nicht an einer, also man muss sich ja sogar abstimmen, wenn wir an einem Ort sind.
Ja.
Und klar, wenn man Zeitverschiebung dann noch oder jemand ist im Urlaub, das ist, hey, natürlich weiß ich, ich bin in Barcelona. Ja, und das ist krass, wie viele Leute dann da liegen.
Außer man macht halt einen Interview-Podcast, immer mit wechselnden Gästen und man sagt halt einfach, wann passt es dir? Ja. Und ich nehme halt immer über Zoom auf.
Ja,
aber... Und dann ist es so grundsätzlich egal, aber wenn wir jetzt als... Ja. Podcast-Hosts eines Podcasts,
das da wir sagen machen würden, würden. Wenn du sagen würdest, ich bin bei dir und ich so, ah, du bist hier, wow. So, natürlich frage ich dich, wie es dir geht, obwohl ich dich...
Ach, wirklich, du sitzt neben mir auf der Couch.
Sag bloß, und, hast du gut hergefunden? So, als hätte ich keine Ahnung, dass du so 10 Minuten Parkplatz gesucht hast, so, weißt du? Aber gut, ich meine, dieses obligatorische, wie geht's dir, macht man ja auch, ja. Aber ich finde, dann reicht's. Also, damit können wir uns alle anfreunden, das ist, macht man oder so.
Ja
und wenn es dir, ich will dir auch Raum lassen, stell mir vor, dir geht schlecht und du willst dich hier uns öffnen, dann will ich dir da natürlich auch den Raum geben, das ist ja unser
Weiter Podcast. Im Text.
Weiter im Text. Ja, was dir geht schlecht? Ja, behalt's für dich.
Ja. Erstmal Emotionen unterdrücken, hol dir was zu
essen. Ja, hier ist ein Keks, sei ruhig. Ja, wir wissen jetzt, wie wir es nicht machen sollen.
Nein.
Und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei der Folge und habt ein bisschen was gelernt. Ja. Alle wichtigen Infos in der Beschreibung?
In der Beschreibung oder wie ich auch zu sagen pflege, in den Shownotes.
In den Shownotes. Und ja, wir hören uns auf Instagram, TikTok oder YouTube. Sonntag kommt ein neuer Vlog online, mit meiner Schwester übrigens.
Ja, freue ich mich schon drauf. Ja. Wird verlinkt.
Wird verlinkt.
Nachträglich dann.
Nachträglich,
genau. Oder nee, wir verlinken dann Account und dann könnt ihr euch auch noch die aktuellen Videos anschauen, bis es dann Sonntag soweit ist.
So nämlich. Gut die Zeit vertreiben.
Ja.
Alright, Leute, dann war es mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Ganz meinerseits.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.